Deutschlandfunk Kultur, Rang 1.
Der Juli ist da und damit an den meisten Theatern die Sommerpause. Zum Glück heißt das aber auch, die Festspielsaison hat begonnen. Und da schauen wir heute nach Worms, wo der Schriftsteller Thomas Melle den Nibelungenmythos neu gefasst hat. Optimistischer, wie er sagt. Warum? Das fragen wir ihn gleich selbst. Und dann führt es uns heute noch nach Wien, auf das stille Örtchen des Burgtheaters. Viel Spaß bei Rang 1. Es ist wohl der deutsche Mythenstoff schlechthin, die Nibelungensage um die Burgunderprinzessin Kriemhild, die für die Ermordung ihres Gatten Siegfried blutige Rache am eigenen Volk nimmt. Ein mittelalterliches Epos um Liebe, Neid und Macht, aus dem am Ende niemand lebend rauskommt. Unter den Nazis wurde der Stoff zum nationalen Gründungsmythos verklärt und ab 1937 bei den Nibelungenfestspielen vor dem Wormser Dom als Theatergroßereignis inszeniert. Seit 2002 finden in Worms nun wieder Nibelungenspiele statt, allerdings längst in weitreichenden Neufassungen. In diesem Jahr ist es der Schriftsteller Thomas Melle, der sich mit seinem Stück Überwältigung vor den Wormser Dom wagt. Wie nun ausgerechnet er, der für autobiografische Texte wie den Roman Die Welt im Rücken gefeiert wird, zu den Nibelungen gekommen ist, das habe ich Thomas Melle vor unserer Sendung gefragt.
Also erst einmal wurde ich gefragt von Lilja Rupprecht, der Regisseurin, die den Auftrag bekommen hat. Und wir haben uns dann überlegt, ob wir das machen sollen überhaupt. Ja, und Nibelungen, ein urdeutscher Stoff, das weiß ich ja so gar nicht. Das ist ja das Interessante, weil das ist vielleicht der erste Missbrauch am Stoff, den so zu einem Nationalgründungsmythos umzugestalten. Denn an sich, man muss ja völlig verrückt sein, um so einen katastrophalen Ausgang der Geschichte oder überhaupt so eine katastrophale Geschichte sich zum Mythos zu nehmen, weil alle sterben am Ende. Und ich habe das ja eh nie verstanden, warum das so hergezerrt wurde und als Grundlage dienen sollte. Und für mich war es auch eine Geschichte, Zerstreuungseffekte wieder irgendwie wirksam zu machen und weg von mir selbst, weg vom Authentischen. Und da waren die Nibelungen, die mir sehr fremd sind erstmal, obwohl ich sie in der Schule gelesen habe, also das Lied, kamen gerade recht, um was wirklich Archaisches, anderes mir anzuverwandeln und zu sehen, was dabei herauskommt.
Jetzt machen Sie das als Uraufführung für Worms, für die Nibelungenfestspiele in Worms. Da ist ja dann schon einiges mit im Gepäck, wenn man so will. Das ist ein Stoff, der dort auch schon etliche Male überschrieben worden ist. Es gibt eine vorgegebene Spielstätte, den Wormser Dom, die Stufen vor dem Wormser Dom. Und in gewisser Weise ist das auch so ein Stück weit, naja, man könnte sagen, Hochkultursommertheater. Wie sind Sie da dran gegangen mit dieser Vorstellung im Hinterkopf?
Absolut hoch- oder niederkulturelles Sommertheater erstmal, Ritterfestspiele und ähnliches, also völlig bizarr für mich am Anfang. Thomas Gottschalk bei der allerersten Premiere damals, Moritz Rinke 2002, das letzte Mal glaube ich Harald Glöckler, also allein das Publikum ist illustrer und irgendwie mag ich das aber eben auch, dass ich ein völlig fremdes Format auf eine gewisse Weise erst bedienen muss oder erst schaue, wie die Regeln da so laufen und dann es irgendwie zu was Eigenem umwidmen. Ja, und dem Stoff habe ich mich genähert, indem ich nochmal ganz schülerhaft das Lied und den Hebbel gelesen habe und Sekundärliteratur drumherum von Müller bis Schlef und so weiter und gedacht habe, was interessiert mich daran? Und tatsächlich ist es, wovon ich bereits sprach, diese Untergangsobsession des ganzen Stoffes. Und ich dachte, was wäre eine Alternative dazu? Muss es denn so brachial enden? Müssen alle sterben? Könnten wir nicht nochmal von vorn beginnen und schauen, wo die Weichenstellungen der Geschichte sind und des Plots, sodass es vielleicht eine andere Lösung und ein anderes Ende gäbe? Und damit war ich auch schon beim Blick von Ortlieb, der bei uns eigentlich die Hauptfigur ist, das Kriemhilds Sohn, der sozusagen ermordet wird da und von Kriemhild fast sozusagen als Opfer dargeboten wird, um die Schlacht und die Rache zu katalysieren. Und der steht aber auf und sagt, ihr Leichen, ihr Deutschen vielleicht auch, ihr Todessehnsüchtler, was macht ihr da? Ja, ich bin ein kleines Kind von 5 Jahren. Was macht ihr da? Ich möchte mein eigenes Leben haben. Und lasst es uns bitte, bitte, bitte nochmal von vorne erzählen und anders. Und da setzt das Stück dann an.
Über diese Ortlieb-Figur würde ich gleich gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Vielleicht nochmal zunächst zum Titel. Ihr Stück heißt Überwältigung. Wer überwältigt ist, wird seiner Kräfte beraubt, handelt vielleicht konfus, kopflos. Wer oder was wird bei Ihnen überwältigt?
Tatsächlich war das ein Gedanke erstmal aus der Überwältigungsästhetik tatsächlich kommt. Wenn ich schon den Mythos mache, dann habe ich natürlich gleich die Probleme mit der Überwältigungsästhetik. Das ist erstmal was Problematisches, weil eben die Nibelungenfestspiele 1937 gegründet worden, erstmal in ihrer ersten Ausführung. Und da natürlich ein ganz anderer ästhetischer Impuls oder ganz andere ästhetische Systeme irgendwie wirksam waren als heute. Damals so die Einheit, Identität ganz stark und wir. Heute eher der Bruch ästhetisch zentral ist. Und dann ist es das innerhalb des Stückes bei den drei gewichtigsten Plotpoints sozusagen immer wieder, dass Leute rhetorisch oder körperlich oder durch Heeresmacht überwältigt werden und ihrer Kräfte beraubt und besiegt. Und in diesem abstrakten Raum wollte ich den Titel irgendwie lassen. Also dass es sowohl eine ästhetische Reflexion drin ist, als auch es eigentlich das Prinzip der Gewaltsamkeit in den Nibelungen zusammenfasst.
Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass Sie einen anderen Entwurf zu diesem Untergang formulieren wollten. Ihre Fassung des Stoffes setzt genau auf dem Höhepunkt dieses Gemetzels eigentlich ein, nämlich Burgunder und Hunnen schlachten sich gegenseitig ab, nachdem Kriemhild Rache für die Ermordung ihres Siegfrieds genommen hat. Und dann ist da eben, Sie haben ihn angesprochen, der Sohn Kriemhilds, Ortlieb, der von Hagen ermordet werden soll. Und dann geht eigentlich so eine Art Riss durch dieses ganze Geschehen. Und eigentlich fast wie im Märchen wird dann die Zeit zurückgedreht. Warum schenken Sie diesen Figuren diesen neuen Anfang? Warum verdienen die diesen neuen Anfang?
Manchmal frage ich mich, ob wir alle nicht so einen neuen Anfang verdienen und dann wiederum, ob wir ihn überhaupt wollen. Diesen Figuren allerdings wollte ich aus geschichtstheoretischem oder storytheoretischem Interesse einen neuen Anfang gönnen, um zu sehen, wo genau die Punkte sind und die Weichenstellungen, die kleinen Einfallstore der Freiheit geben könnte. Weil die Figuren gelenkt zu sein scheinen von der größeren Macht. Es ist aber hier nichts Theologisches, es ist kein Gott am Werk, sondern es scheint irgendeine Mechanik am Start zu sein, die wie archetypische Schachfiguren so über das Brett der Geschichte schiebt. Und dem wollte ich nachforschen, auch den Begriff Schicksal überhaupt. Also was ist Schicksal? Ich sehe das irgendwie nicht in meinem Leben. Ja, Schicksal, glaub aber, dass das ein Versuch ist, die Sachen, die wir nicht erklären können, weil sie einfach zu komplex sind, in dem Sinne, dass sie einfach zu viele Faktoren haben, die sie sozusagen entstehen lassen, dass wir da solche Begriffe nehmen, um was Unerklärliches vielleicht irgendwie zu markieren. Und diesen Begriff des Schicksals, der sehr stark ja damit behaftet ist, mit den Nibelungen, den wollte ich ein bisschen erleuchten und vielleicht auch erzählend analysieren.
Jetzt ist diese Figur, die dieses Schicksal durchbricht, Sie haben sie eben schon genannt, der Ortlieb, der Sohn Kriemhilds. Das ist im Nibelungenlied eigentlich eher so eine Art traurige Nebenfigur, weil der ganz am Ende noch völlig sinnlos abgeschlachtet wird. Der steht auf und sagt, das Morden muss aufhören, gebt mir einen neuen Anfang, meinen Anfang nur für mich, denn ich will leben. Was hat Sie an dieser total unscheinbaren Figur fasziniert, dass die bei Ihnen so zentral wird?
Ja, das ist ja ein Narrativ der Gegenwart sozusagen, dass man auch die Opfer und die zahllosen, namenlosen Toten irgendwie zur Sprache bringt. Und das hat mich an Ortlieb interessiert. Ich fand das sehr aufgeladen, dass der so einen Namen hat und fast von Kriemhild auch erst gezeugt wird, um später als Rachekatalysator eingesetzt zu werden. Und das ist ja furchtbar. Ne? Das würde man so einer Kriemhild auch nicht zutrauen. Es scheint aber so zu sein. Und ich dachte, auch ein Kind. Denn jeder kindliche Blick auf diese Strukturen, ob nun Schicksal, Macht, Verrat, hat stets was Revolutionäres, weil er eigentlich die Grundstrukturen noch nicht so übernommen hat oder die Selbstverständlichkeiten, die wir so übernommen haben, noch nicht so sieht. Deswegen habe ich Ortlieb gewählt, der jetzt auch eine Aktualität hat. Also eine Freundin hat das gelesen und gesehen und gemeint, da ist ja Greta Thunberg plötzlich drin sozusagen. Also dass jemand aufsteht und wirklich eine moralisch aufgeladene und zornige Rede hält, was macht ihr Erwachsenen mit meiner Zukunft, mit meinem Leben? Und jetzt ohne zu aktuell sein zu wollen, aber der kindliche Blick als revolutionäres Element sozusagen.
Jetzt ist ja die Figur, Herr Melle, über die in der Sekundärliteratur eigentlich am kontroversesten diskutiert wird, die der Kriemhild. Und die sagt bei Ihnen ganz am Anfang in dieser befriedeten Situation im Burgunderreich, wo es eigentlich allen schon ein bisschen langweilig ist, etwas muss kommen, das die Starre verrückt. Ist das noch subversives Denken oder ist das schon die Sehnsucht nach einer starken Hand, eigentlich nach einem Führer?
Das ist sehr gut gefragt. Nach einem starken Führer würde ich überhaupt nicht sagen, sondern es ist tatsächlich subversiv gedacht. Also sie richtet sich in diesem Monolog ja auch gegen den Bruder, gegen den eigenen König und sagt, etwas muss jetzt hier kommen und ich kann es jetzt in meiner Position, kann es jetzt nicht so machen, dann muss ich ein Instrument haben. Also so rum könnte man es auch denken. Nicht der Führer, sondern Kriemhild ist die Führerin und braucht ein Instrument, um die Veränderungen einzuleiten. Tatsächlich ist Kriemhild da vielleicht die wahre Revolutionärin.
Der klassische Gegenspieler in dem Ganzen ist der Haken. Das ist eigentlich der archetypische Bösewicht, wenn man so will. Bei Ihnen bekommt der einen etwas anderen Turn, würde ich sagen. Der ist eigentlich die Stimme der Vernunft fast. Auf eine kühle, berechnende Art stellt er sich gegen diesen Schicksalsglauben. Und er wird damit doch in gewisser Weise fast zum Verbündeten Ortliebs.
Das sehe ich sehr anders tatsächlich. Also Hagen ist der, der sagt, lass uns diese Geschichte gar nicht erst erzählen. Es bringt nichts, es führt uns nur wieder in den schicksalshaften Tod. Und tatsächlich, wo dann entschieden wurde oder nachdem entschieden wurde, die Geschichte erzählen wir jetzt nochmal, dann sagt er, gut, dann bin ich jetzt wieder der Strippenzieher und führe euch am Gängelband erneut diese Geschichte hinab. Beklagt euch später nur nicht. Und für mich ist er nicht so sehr die Stimme der Vernunft, sondern so eine Art kühler und kalter Realpolitik, der immer noch die Elemente des Bösen ausagiert, aber auch so eine Art von erfahrungsgesättigter machtpolitischer Nüchternheit mit sich bringt. Und das würde ich eher betonen.
Sie haben vor einigen Jahren im Zuge der Veröffentlichung Ihres Romans Die Welt im Rücken gesagt, dass Sie selbst in Ihren Texten inzwischen eine hellere Grundtendenz feststellen. Kann man sagen, dass die Nibelungen trotz all des Blutes, das es durchaus auch bei Ihnen gibt, auch in diese Richtung gehen?
Ich möchte nicht so viel vom Ende verraten, aber tatsächlich ist der Ansatz ja schon mal ein sehr optimistischer, oder? Also, dass ich überhaupt denke, oh Gott, dieser Ortlieb wird getötet, steht aber auf, steht gegen seinen eigenen Tod auf und sagt, Leute, ich möchte ein Leben, schafft es mir heran und ich helfe euch sozusagen als Geist da. Dass die Geschichte so, wenn sie wieder durchlebt wird, so veränderbar zum Guten sei, also das ist ein optimistischer Ansatz. Und was dann daraus wird, das muss man sich dann anschauen.
Und das kann man tun bei den Nibelungenfestspielen in Worms, sofern man denn noch ein Ticket ergattert hat. Der Schriftsteller Thomas Melle sprach mit uns über seine Nibelungen-Neufassung Überwältigung, die am 12. Juli in Worms Uraufführung feiert. Regie führt dann Lilja Rupprecht und die Besetzung, die ist durchaus prominent, unter anderem mit Kathleen Morgeneier als Kriemhild und Klaus-Maria Brandauer in der Rolle des Hagen. Was fragen die meisten Menschen erwiesenermaßen beim Betreten eines Theaters zuerst? Genau. Wo sind denn hier eigentlich die Toiletten? Kein Wunder, können doch Lage, Anzahl und Sauberkeit des stillen Örtchens entscheidend zur Gesamtqualität eines Theaterbesuchs beitragen. Am ehrwürdigen Wiener Burgtheater liegt die Hoheit über die WCs deshalb seit mehr als 2 Jahrzehnten in den Händen einer echten Grande Dame. Veronika Filetscher heißt sie und ist an Österreichs berühmtestem Theater selbst eine kleine Legende. Günther Keindelsdorfer hat sie einen Tag lang bei der Arbeit begleitet. Und wer mit dem Wienerischen schon immer gewisse Verständnisprobleme hatte, sollte jetzt besser besonders genau hinhören.
So, jetzt in einer halben Stunde beginnt die Vorstellung und die ersten Gäste kommen schon. Guten Abend.
Veronika Filetscher, Toilettenfrau am Burgtheater, beginnt ihre Abendschicht. Seit 22 Jahren schaltet und waltet die Hausmeistertochter aus dem Wiener Arbeiterbezirk Penzing bereits an Österreichs Nationalbühne.
Ich komme um 17:30 meistens, eine halbe Stunde vor der Arbeit. Da gehe ich durch die Toiletten, kontrolliere die Toiletten, ob Papier genug da ist, Handpapier, Klopapier. Und dann gehe ich auf meinen Arbeitsplatz im Parkett rechts.
Veronika Filetscher ist eine Legende am Burgtheater. Das hängt nicht zuletzt mit ihrer langjährigen Berufserfahrung zusammen.
Beim Beimann habe ich angefangen im 1997er Jahr unter dem Beimann. Und ich habe kein Problem mit ihm gehabt, er war ein super Boss für mich, er hat grüßt, er war ein ganz normaler Typ. Die Zeit vom Beimann habe ich genossen.
In ihrem früheren Leben, zwischen 20 und 30 ungefähr, hat Veronika Filetscher als Striptease- und Revue-Tänzerin gearbeitet, vor allem im Nahen Osten, aber auch in Zypern, Italien und Griechenland.
Also Revue-Tanz ist eigentlich so Art Lido di Paris mit viel Federn und Strass. Ich war eine Striptänzerin, ich war die erste Striptänzerin im Orient, aber ich habe überall verdeckt gehabt. Also das nackt, ganz nackt hat es nicht gegeben. Das ist im Orient verboten. Ja.
Revue-Tänzerin, das sei ein Knochenjob, wie Veronika Filetscher betont. Mit ein bisschen Hüftwackeln ist es da nicht getan.
Also es ist nicht jetzt dort gewesen so eine Hupferei nur, es war wirklich anstrengend. Wir haben 45 Non-Stop-Show gehabt. Also es ist nicht ein einfacher Job, war es nicht.
Noch 10 Minuten bis zur Vorstellung. Heute Abend steht die Bühnenfassung von Klaus Manns Roman Mephisto auf dem Spielplan des Burgtheaters. Frau Filetscher gehört zu den längst dienenden Mitarbeiterinnen hier am Haus. Sie hat schon einige Chefs und Chefinnen kommen und gehen gesehen.
Also ich habe von Beimann, Bachler, Hartmann, Bergmann, ich habe mit alle eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt, außer mit dem Hartmann, der hat oft sehr frauenfeindliche Ansagen gemacht. Und das hat man nicht getaugt. Naja, er hat gemeint, alle fast über 50 sind alt. Und darauf habe ich gesagt, wenn sie weiter so reden, dann werden sie nicht alt, weil dann schlagen sie noch vorher. Nein, das geht gar nicht. Das ist ja noch gut.
18.59 Uhr. Die Vorstellung von Mephisto beginnt in wenigen Sekunden. Frau Filetscher hat an diesem Abend keinen Grund zur Klage. Das Trinkgeld passt.
Der Betrieb war jetzt sehr anstrengend, viele Leute.
Und das Trinkgeld?
Trinkgeld scheppert. Zufrieden. Ein zufriedener Mensch.
Vom neuen Direktor Martin Kuschei, der das Burgtheater in der kommenden Spielzeit übernehmen wird, erwartet sich Veronika Filetscher frischen Wind und beherzte Innovationen.
Ich erwarte mir eigentlich vom neuen Direktor, dass er ein bisschen was Lustigeres bringt ins Haus. Weil immer nur diese dramatischen Dinge, ich meine, es ist okay, aber man braucht ein bisschen was zum Lachen auch in dem Haus. Weil sonst kriegen wir wirklich Depressionen.
Martin Kuschei gilt als genialer Regisseur. Menschen, die ihn kennen, sagen ihm aber auch einen robusten, mitunter durchaus aufbrausenden Führungsstil nach. Veronika Filetscher lässt sich davon nicht einschüchtern.
Na bitte, ich fürchte mich doch nicht von Menschen. Ich bin mein eigener Chef in meinem Klo, ich bin da der Chef. Und wenn da irgendwie einmal da ein kleiner Disput ist, dann werde ich sagen, hallo. So nicht, das geht nicht. Weil wir sind ein ehrenwertes Haus und da muss man sich benehmen, auch auf der Toilette.
Bei ihr darf sich nur erleichtern, wer sich auch benehmen kann. Veronika Filetscher ist seit mehr als 20 Jahren Toilettenchefin am Wiener Burgtheater. Günter Keindelsdorfer hat sie für uns porträtiert und seinen Beitrag, den finden Sie natürlich auch auf unserer Internetseite unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Als Intendant des Münchner Volkstheaters und Spielleiter bei den Oberammergauer Passionsspielen ist der Regisseur Christian Stückel auch beruflich eng mit seiner bayerischen Heimat verbunden. Seine geniale Stelle im Theater allerdings, die erlebte er fast am anderen Ende der Welt.
Ich fahre seit 20 Jahren nach Indien. Und ich finde in Indien ganz spannend, dass ich mit meinem europäischen Hirn auf eine Kultur stoße, die einfach total anders ist wie bei uns. Und ich habe letztes Mal, wie ich vor 2 Jahren in Indien war, habe ich eine Frau, die hat 1,5 Stunden einen Elefanten getanzt. Die hat quasi einen Soloabend gemacht und das fand ich eine unglaubliche Story, weil die hat einfach nur diesen Elefanten getanzt und ich konnte es gar nicht genau beschreiben, aber ich habe den Elefanten dann gesehen und das finde ich immer ganz spannend, wenn man auf der Bühne, wenn da plötzlich in unserem Kopf was aufgeht, wo man sagt, das ist unglaublich, das kann man eigentlich nicht darstellen und trotzdem funktioniert es.
Der Regisseur Christian Stückel über eine verblüffend realistische Elefantentänzerin in Indien, seine geniale Stelle.